Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser Folge geht es um das Thema Wärmewende und zwar Wärmewende bei euch zu Hause. Und bei mir im Interview ist heute der Christian Grassmann, der mit seinem Unternehmen schon seit anderthalb Jahrzehnten fossile Heizung durch erneuerbare Heizung ersetzt. Und kennengelernt habe ich Christian beim Coaching, beim Thorsten und bei der Birgit Körting. Und bevor wir ins Interview einsteigen, möchte ich euch eine kurze Anmoderation erstmal über Christian verlesen. Christian Grassmann ist Meister im Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, Handwerk und seit 2007 Inhaber des Sanitär- und Heizungsdrachens in Idstein, das in Hessen. Seit 2012 sind sie ein CO2-neutrales Unternehmen und pflanzen für jeden Auftrag einen Baum. Sie bringen mit ihrem Unternehmen die Wärmewende in die eigenen vier Wände. Und darüber hinaus begleitet er zusammen mit seiner Partnerin Nicole Petke in der Ocean Akademie Unternehmer in ihren Betrieben mit seiner Erfahrung aus 20 Jahren Unternehmertum auf dem Weg zum nächsten Level, um in ihrem Leben mehr Zeit für Familie und sich selbst zu bekommen. Und jetzt, Christian, möchte ich dich ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass du da bist.
Ja, lieber Klaus, danke schön für die tolle Anmoderation. Ich direkt nochmal Gänsehaut. Ich fühle mich immer gar nicht so alt, wie ich offensichtlich schon bin.
Ja, über das Alter haben wir auch gar nicht gesprochen, Christian. Da ist mir das durchgerutscht, dass ich da irgendwas... gut, machen wir auch nicht. Die, die das Video sehen, haben gesehen, dass wir uns jetzt da optisch drauf geeinigt haben, dass das Alter verschwiegen wird. Wobei ich glaube, dass wir ähnlich alt sind, aber das...
beide zarte 27, genau.
Beide zarte 27, genau, so sieht es aus. Richtig. Und ja, Punkt. Ja. Ja, aber lass uns da mal anfangen bei der Person, Christian. Wie bist du denn groß geworden? Wie kam es dazu, dass du im Prinzip das Thema Wärmewende zu deinem Thema machen konntest in den letzten Jahrzehnten?
Ich versuche es kurz zu fassen. Also tatsächlich hat mich das Thema offensichtlich, das wurde mir aber erst viel, viel später klar, schon sehr, sehr lange begleitet. Also ich war als klassisches Scheidungskind der 80er Jahre, bin ich damals schon bei meinem Papa geblieben. Und mein Papa hat denselben Beruf gelernt wie ich, also den klassischen Installateur und Heizungsbauer. Mhm. Und ich bin mit 6, 7 Jahren halt schon den Notdienst gefahren. Und ich musste halt mit. Die Oma hat damals 80 Kilometer weit weg gewohnt. Da war, wenn abends Notdienst war, da war keine Option von. Ich fahre erstmal das Kind zur Oma und dann wieder zurück und hin und her. Ja. Da war halt Beifahrerseite mitfahren. Fertig, ja. Und dann habe ich dann mit 8, 9 Jahren, 7 Jahren schon an irgendwelchen Ölbrennern rumgeschraubt. Und da hat mich damals, das wurde mir wie gesagt erst danach bewusst, schon so dieses Thema begleitet von, also wenn jede Heizung, wenn die läuft, irgendwie 200, 250 Grad Abgastemperatur da hinten rausschiebt. Das waren ja so die Abgastemperaturen, die wir damals hatten, ja, Ende der 80er Jahre. Was ja auch schon so ein bisschen Richtung mein Alter geht, aber anderes Thema. Dass wenn wir so viele Heizungen haben und jedes Haus, wenn die Anlage läuft, hat 250 Grad Abgastemperatur, es muss ja irgendwie auf diesem Planeten wärmer werden. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Das war dann so eine der Fragen, die ich mich gestellt habe. Dann habe ich damals, da war ich 12, 13, irgendwann eine Solaranlage in den Ferien mitmontiert. Und da war ich so irgendwie, das fand ich cool. Und wieder auf dem Dach stehen und über den Dächern und in der Sonne braun werden bei der Arbeit, war auch cool.
Das war aber wiederum relativ früh. War das eine Solarthermieanlage oder eine PV-Anlage?
Was
war
eine Solarthermieanlage, damals bei einem Kunden. Ja. Das war hier bei uns in der Gegend ganz, ganz früh, noch irrsinnig teuer. Mhm. Und dann ein sehr prägendes Ereignis war tatsächlich dann Realschule, 10. Klasse. Es gab ein Mädel, was mich, sage ich mal, sehr positiv beeindruckt hat. Mehr möchte ich an der Stelle mal nicht sagen. Und sie hätte damals ihren erweiterten Hauptschulabschluss nicht bekommen, weil sie in Physik auf 5 stand. Und mein Physiklehrer sagte zu mir, hey, bei der Notenbesprechung, also deine Leistungen waren auch an vielen Stellen besser als gut, aber im Gesamten reicht es nur für gut. Und dann war ich damals irgendwie schon als Unternehmer unterwegs und habe so gesagt, so, sag mal Lehrer, was kann ich denn tun, damit ich ein Einzelzeugnis kriege? Ich wollte so einmal ein Einzelzeugnis, war die erste Chance im Abschlusszeugnis und dann noch im Abschlusszeugnis eine 1. Und dann sagte er, naja, du könntest ein cooles Referat schreiben. Und dann habe ich damals schon gesagt, hey, sag mal, wenn ich das Referat schreibe und ich schreibe es mit ihr zusammen und das wird richtig cool, Wie ist denn das dann? Kriegt sie dann eine 4 und ich die 1? Und dann sagt er, ja, auf den Deal können wir uns einlassen. So, jetzt hatte ich natürlich eine Win-Win-Situation geschaffen, weil ich konnte ja Zeit mit ihr verbringen und das Referat machen und dazu noch die coole Note kriegen.
Dreifach Win, meine Herren, stark.
Ja, das war damals schon so ein Triple-Header, sagt man heute, ne? Gut, also mit der Beziehung zu ihr wurde es nichts, aber wir haben tatsächlich eine lustige Zeit verbracht und dann habe ich in dem Zusammenhang, um es auf den Punkt zu bringen, unbewusst damals mir das Thema Windkraft und Solarenergie rausgesucht und wir haben irgendwie ein vierseitiges Referat geschrieben dazu. Und so kam es dann dazu, dass ich vor der Wahl stand, mache ich irgendwas aus meinem Hobby heraus, ich bin sehr, sehr autoaffin, oder mache ich das, was ich halt schon kannte, also den Job Sanitär- und Heizungsbauer. Und das Ergebnis haben wir jetzt heute. Ich habe mein Hobby beim Hobby belassen und habe den Job gewählt. Ja, dann Ausbildung ganz klassisch gemacht, erst in einem Großbetrieb, der ging dann pleite nach einem Jahr und so kam ich dann halt in einen kleinen Betrieb und habe dann nach der Ausbildung Zivildienst gemacht, auch das, da durften wir Männer ja noch ganz klassisch rein. Ja. Habe dann da meine damalige Partnerin kennengelernt und bin dann 2002 im zarten Alter, jetzt können wir es ja rauslassen, von 22 in die Selbstständigkeit gekommen, weil ich keinen Bock mehr hatte, mich von meinen Chefs anschnauzen zu lassen. Mhm. Ich hatte in der Summe, war das ein guter Chef, aber total überlastet, ne? Und da war halt mit Wertschätzung und dann hier Generation Y, 80er Jahrgang, da waren wir so die Ersten, da konnte irgendwie keiner im Handwerk mit anfangen. Und bin dann zum Elternbetrieb, dann meine Meisterschule gemacht und 2007 Meisterprüfung gemacht, Energieberater noch gemacht und so kam ich dahin.
Stark. Aber tatsächlich bist du ja schon sehr, sehr früh dann mit der Solarenergie und auch mit der Windkraft in Kontakt gekommen, obwohl das ja in Hessen, du bist ja auch in Hessen groß geworden, gar kein Thema ist. Also da hat es ja wirklich echt lang gedauert, bis überhaupt mal ein paar Windkraftanlagen gebaut werden. Jetzt mittlerweile ist es da besser geworden, keine Frage. Aber gerade so Ende 80er, Anfang 90er Jahre war es ja eher in den nördlicheren Bundesländern damals ein Thema, dass da was gemacht wurde. Du hast ja in Anführungszeichen Glück gehabt, dass du da schon durch das Referat darauf gestoßen bist und dann auch durch die Solaranlage, die dir Spaß gebracht hat, sie zu bauen, auch da angekommen bist. Sehr schön.
Ja, es war so der Gedanke, für mich muss es halt irgendwie immer mehr geben, als Öl zu verbrennen. Ne? Also für mich stellt sich auch die Frage gar nicht, ob das jetzt noch 40, 80, 120, ganz ehrlich, Klaus, da gibt es so viele Ideen, Statistiken, Prognosen. Also Fakt ist, wir haben es irgendwie in 150 Jahren geschafft, das Zeug aus der Erde zu pumpen und irgendwie freizusetzen. Ja. Und das darf irgendwie anders werden.
Ja, genau. Und tatsächlich ist es ja immer noch so schlimm. Also ich habe tatsächlich heute Morgen mir noch mal ein paar Zahlen rausgeholt. Stand 2019, ist zwei Jahre her, da hat das BMWi zum letzten Mal veröffentlicht, wie heizen wir Deutschen eigentlich? Und da sind immer noch 48% Erdgas, da sprechen wir gleich nochmal drüber, wie wir Erdgas eigentlich sehen, 26% Heizöl, die sind immer noch da. Das heißt, jedes vierte Haus in Deutschland oder jede vierte Wohnung wird mit Heizöl beheizt, 14% Fernwärme, da weiß ich auch ziemlich genau, dass das nicht unbedingt so extrem erneuerbar ist. Da gibt es auch noch ein Riesenthema, was wir da bewerkstelligen dürfen. 7% Sonstige und 5% Strom. Und in den 7% Sonstige steckt dann alles andere, was aber auch nicht rein erneuerbar ist, sondern auch noch ein paar andere Sachen mit drin stecken. Und das ist vielleicht mal die Eingangsfrage, warum ist denn die Wärmewende gefühlt so viel langsamer als die Stromwende? Weil im Strombereich haben wir schon in Richtung 50% Erneuerbare und da dümpeln wir jetzt hier bei 5% rum.
Das ist eine gute Frage, die ich dir tatsächlich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung hier aus meiner Region erstmal an die Hand geben kann.
Gerne.
Ich habe mich schon immer gefragt, warum der Fokus auch politisch nicht auf diesen 65% der Gesamtenergie, also es sind ja ganz grob 65% Gesamtenergie, die für Wärme aufgewendet werden in dem Land. Mhm. Ich glaube, es ist ausschließlich Lobbyarbeit. Also ich glaube, dass die Ölkonzerne aufgrund von Diesel, Sprit an der Tankstelle und Co. Da den Bedarf nicht sahen in der Vergangenheit. Die Elektrokonzerne und Stromkonzerne, und ich hoffe, dass ich das so frei sagen darf, machen da sehr, sehr viel in der Richtung. Wir hatten das ja in der Photovoltaik, das hast du ja wahrscheinlich damals ein bisschen mitbekommen. Da würde ich ganz gerne zwei, drei Sätze aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also wir haben den Betrieb 2007 gegründet. Ich habe dann sehr, sehr schnell 2008 entschieden, weil wir so schon auf dem Dach waren, über die Solarthermieanlagen auf Photovoltaik mit aufzunehmen, was ja für einen Heizungsbau total untypisch ist. Die ganzen Elektriker hier hatten keine Lust drauf. Und ich so, naja, wenn wir eh schon auf dem Dach sind, dann machen wir das halt. Dachdecker sowieso chronisch überlastet. Und wir haben von 2008 bis 2011 knappe 150 Anlagen gebaut. Stellenweise bis 150 kW hoch, auch hier für die Stadt Wiesbaden. Anlagen gebaut mit 800, 900 Modulen, also schon richtig fette Dinger. Mhm. Und als dann damals Altmaier das Gesetz verabschiedet hat, dass es diesen Zubaukorridor in der Photovoltaik geben muss, hat uns persönlich als Solartechnik-Fachbetrieb das innerhalb von 3 Monaten 12 Mitarbeiter gekostet.
Boah, das ist extrem.
Und das war für mich der erste Punkt, wo ich sage, ja, es ist als Unternehmer Verantwortung, hellwach zu sein. Und das ist ein Punkt, ich hätte nie damit gerechnet, dass, weil dieser Weg war ja geebnet, wir hatten ein EEG, es ging irgendwie voran, die Leute haben es gewollt, natürlich haben da auch Leute Geld mitverdient. Finde ich aber auch nicht verwerflich, wenn ich als Endkunde, als Hausbesitzer 70.000, 80.000 Euro für Energieerzeugung auf mein Dach baue, mit einer super teuren Technik zu dem Zeitpunkt, dass ich dann da irgendwo auch einen Return of Invest bekomme, weil die machen es ja auch nicht alle aus Spaß an der Freude.
Ja.
Dieser Markt wurde ja dann komplett abgeschossen. Also wir haben dann zwischen 2000, ich glaube 12 war es, und 2017, wir haben in der Summe vielleicht 15 Anlagen gebaut. Und wie gesagt, wir haben in den 4 Jahren davor 150 Anlagen knapp gebaut.
Mhm.
Der Markt war ja tot. Ne? Es hat knappe 300.000 Arbeitsplätze gekostet, aber da bin ich bei dieser Lobbyarbeit. Es hat ja, außer dass es ein, zwei Mal in der Presse gestanden hat, keiner mitbekommen.
Mhm.
Was im Zuge danach passiert ist, und das ist natürlich auch ein Thema, da haben wir den Fokus natürlich drauf, weil wir in diesem Thema stecken, Klaus, dass ein großer Energiekonzern mit 3 Buchstaben dann plötzlich um die Ecke kommt mit Werbung und sagt, sag mal lieber Herr Müller zu Hause, du hast ja eine Photovoltaikanlage. Wer kümmert sich denn jetzt eigentlich darum? Hey, übrigens, wir machen das jetzt.
Mhm.
Ja. Und da bin ich so ein bisschen dabei, wo ich sage, da werden Märkte ganz klar von ganz, ganz oben beeinflusst. Und auch wenn ich das Thema nicht mag, Klaus, die letzten 1,5 Jahre dieser Pandemie haben uns gezeigt, wie hellhörig unser Volk ist. Und das sehe ich an der Stelle genauso. Ja. Der Endkunde muss sich das irgendwo leisten können. Der Endkunde möchte Sicherheit. Und das ist jetzt die Hauptantwort auf die Frage, wie ist es hier bei uns im Landkreis? Ganz, ganz viele Kunden sind verunsichert über die Menge an Technik, die es gibt.
Mhm.
Ganz, ganz viele meiner Berufskollegen sehen das leider nicht so wie ich. Und gehen eher den Weg in die regenerative Energien rein und sagen, also für mich ist die Grundvoraussetzung, dass wir was Regeneratives machen. Und dann unterhalte ich mich mal darüber, was kommt jetzt. Sondern die sagen alles, euer Kunde, wenn du sagst, du hast jetzt eine Ölheizung, du willst halt eine Ölheizung, dann baue ich dir halt eine Ölheizung, fertig. Und das kommt viel aus dem Punkt des angeblich vorhandenen Fachkräftemangels, dass die Betriebe total überlastet sind. Und auch uns geht es an vielen Stellen ja so. Dass du eine Ölheizung oder einen Gaskessel, kommen wir gleich noch zu, innerhalb von 1-2 Tagen eingebaut hast,
mhm.
während du eine Pelletanlage, eine Solarthermieanlage, also alles, was du irgendwie regenerativ dazu baust, bist du halt eine Woche beim Kunden mit deinem Team. Das mhm. heißt, du kannst 2 bis 3 Kunden pro Woche bearbeiten, wenn du eine ganz klassische Standardanlage benutzt, und du hast einen, wenn du was Regeneratives machst.
Mhm.
Und da scheuen viele Betriebe vor. Und dann ist bei vielen auch das Thema Außenweiterbildung nicht so groß. Und dann haben die mit einer Wärmepumpe oder mit einem Pelletkessel durchaus ein Problem. Ich bin den Weg halt anders gegangen. Also wir haben nächtelang an diesen Pelletkesseln rumgeschraubt, bis die funktioniert haben. Mittlerweile haben wir die Dinger gut im Griff. Wir haben da echt Pionier- und Entwicklungsarbeit geleistet, auch mit dem Hersteller zusammen, mit dem wir da zusammenarbeiten, ganz, ganz stark und eng. Auch ein Familienunternehmen aus Österreich.
Nenn ihn mal, also ich habe ja keine Probleme hier was zu nennen, wenn es gut ist. Also ist das Ökofen oder habt ihr einen anderen da?
Nee, wir arbeiten mit Solar Focus zusammen.
Mhm, okay.
Ganz, ganz feine, familiäre Umgebung.
Mhm.
Passt ja zu unseren Werten.
Ja. Ja, tatsächlich sind die Österreicher uns an der Stelle voraus. Also ich habe das Gefühl, dass definitiv die meisten Pelletsöfen, die wir in Deutschland verbauen, alle aus Österreich kommen. Und das Making-of genauso ist, wie du es eben beschrieben hast, Christian, dass sie da auch wahrscheinlich nicht nur ein paar Nächte, sondern gefühlt jahrelang nachts dran gefummelt haben, damit die Verbrennung richtig funktioniert.
Also im Rahmen der Ocean Academy stelle ich ja unseren Handwerkerkunden gerne die Frage, wofür bist du angetreten? Und Klaus, wir haben das bei den Körtlings, ne? Warum bist du eigentlich da? Und das ist nicht so, warum soll ich da sein? Und ich bin halt geboren, ich bin halt da. Ja, na klar, aber was ist denn der Grund? Und auch das war ja ein Weg für mich. Und da auch in den letzten 3-4 Monaten unserer Zusammenarbeit. Warum mache ich das überhaupt? Also ist es nur Geld verdienen? Nö, so eine Phase gab es auch. Aber es ist was anderes, was mich motiviert. Wenn ich hier fürs Geld antreten würde, würde ich nicht seit Wochen in der Pandemie, seit Monaten, mich hier 70, 80 Stunden mit meinem Team an die Front stellen und gucken, dass wir irgendwie klarkommen. Dann hätte ich gesagt, weißt du was, ich kassiere staatliche Hilfe, ich mache den Laden zu, fertig. Ja, aber dafür sind wir ja nicht da. Und diese intrinsische Motivation wieder rauszuholen, ne, so wie jetzt bei mir zum Beispiel dieses Thema, so irgendwie aus der Geschichte schon heraus. Und ja, ich will auf diesem Planeten was verändern. Und einen Baum zu pflanzen über Blend for the Planet, ein total cooles Konzept. Habe ich aber auch von außen die Info gebraucht, dass es sowas gibt, weil du natürlich so ein bisschen betriebsblind wirst, du kriegst Scheuklappen. Und da ist super viel politisch geprägt, und die Hersteller unserer Branche bringen uns dahin. Der Handwerker ist da sehr, sehr, ich sage jetzt mal, starr in seinen Handlungen. Die wenigsten sind da innovativ unterwegs und sagen, ich bin hier für einen gewissen Punkt angetreten. Und wenn das vom Hersteller nicht kommt, dann passiert da nicht so viel. Und da haben unsere Hersteller an vielen Ecken nicht so die Riesenchancen. Also Solarfocus, die haben, glaube ich, irgendwie 200 Leute. Was willst du mit dem Laden erreichen? Also jetzt, die können was machen, die können was Tolles bewegen, aber die haben politisch einfach keinen Einfluss. Ja? Ja. Bundesverband der Solarindustrie, keine Ahnung, Werbebudget 5 Millionen Euro im Jahr. Da lacht sich irgendein Energiekonzern, so wie 5 Millionen, ja super, machen wir in der Woche. Ja. Das ist, ich glaube, da liegt viel, viel begraben da drin.
Ich habe ganz viele Fragen. Auf einmal, gefühlt hattest du vorhin drüber gesprochen, wie die anderen Unternehmen das machen, dass sie im Prinzip sich nicht so richtig weiterbilden wollen, vielleicht auch ein Stück weit können und das nicht machen. Meine Frage wäre jetzt auf den Endkunden bezogen, eher, wenn er dann im Prinzip das Angebot hat oder ich sag mal nachfragt, weil die Heizung ersetzt werden muss oder er vielleicht auch neu baut, eine neue Heizung baut. Was sind denn die Kriterien, nach denen ein Kunde entscheidet? Ist es grundsätzlich komplett anders, ob ich neu baue oder was ersetze? Oder ist es tatsächlich gleich, dass sie immer nur vielleicht nach dem Geld gehen oder nach was gehen die Kunden heutzutage? Du bist ja da im direkten Austausch.
Am Herzen des Ganzen, ja genau. Also es ist ein Unterschied. Wir haben ja bei uns im Betrieb ungefähr 98% Sanierungsgeschäft. Also wir machen Neubauten tatsächlich nur, wenn ein Privatkunde, den wir schon kennen, oder ein normaler Privatkunde sagt, hey, dieses Thema Sanitärheizung habe ich rausgenommen, ich möchte das gerne separat haben. Im Neubau hast du heute eigentlich gar keine Chance mehr, überhaupt irgendwas Klassisches zu machen. Und auch das Thema Ölkessel ist ja immer wieder mal in Frage gestellt. Da geht es aber auch am Ende des Tages um die Kosten. Ja, also das ist mit ein Punkt, warum wir da wenig unterwegs sind. Die Preise, die im Neubau aufgerufen werden, dafür kann ich mein Team nicht ausbilden und nicht weiterbilden. Mhm. In der Sanierung, also das, was ja der Bestand hauptsächlich ausmacht, also es ist toll, wenn wir neue Technologien in den Neubau reinkriegen, aber der Bestand macht ja das große Ganze aus. Entscheidet aus meiner Sicht hauptsächlich der Handwerker, was da reinkommt über die Beratung. Die Kunden sind an vielen Stellen schon sehr offen, aber einfach ängstlich und unsicher. Und diese Unsicherheit muss ich denen nehmen, indem ich sage, ja, wir machen das seit 15 Jahren, wir kennen uns damit aus, das ist eine tolle Technik und was sind die Randbedingungen? Und das ist weg vom Jobklaus. Mhm. Die Randbedingungen, die Energiepolitik, Gazprom, Gasversorgung, regenerative Energien, CO2-Steuer, diese Fragen muss ich vielleicht auch mal reinbringen, weil die hat der Kunde im Normalfall nicht, wenn er sonntags morgens die Zeitung aufschlägt. Und es ist das Geld. Also würde aktuell der Staat nicht die Förderprogramme haben, wie er sie hat, kann ich dir sagen, würde im regenerativen Energiebereich aus meiner Sicht gar nichts passieren.
Okay, das ist auch mal eine Ansage. Ich habe tatsächlich mir auch einmal die Zahlen rausgesucht. Ich muss zugeben, sind die Neubauzahlen. Also Neubau wird tatsächlich Heizöl gar nicht mehr verbaut. Ich habe bei dir jetzt eben gelernt, da wundere ich mich, dass da immer noch ein Prozent nicht, verbaut wird.
darf nicht mehr, ist so nicht richtig, war zu pauschal gesagt. Um das Erneuerbare Energiengesetz und die Energieeinsparverordnung und die ganzen Bauverordnungen, die du heute hast, zu bestehen für dein Haus, kommst du an den regenerativen Energien nicht vorbei. Und das Hauptaugenmerk liegt im Moment auf Wärmepumpe und das ist aus meiner Sicht ganz klar Lobbyarbeit. Es gibt ganz, ganz viele andere Techniken. Wenn der Kunde aber nicht ganz aktiv sagt, ich möchte diese Technik nicht haben, dann muss er was machen. Und dadurch, dass die Häuser heute so dicht sind, ist es meistens kombiniert mit einer Lüftungsanlage. Ja. Und da muss man schon sagen, eine Wärmepumpe mit Lüftungsanlagen ist in der Summe auch schon ein cooles Konzept. In so ein Haus, was früher bei 300 Quadratmetern oder 200 Quadratmetern, wenn es ein Zweifamilienhaus oder mit Einliegerwohnung oder sowas auch hier bei uns in der Region, da hast du ja 20, 25 kW Heizleistung gebraucht. Die Häuser haben heute 5. Ja, also was willst du da auch noch etwas reinstellen, wo ein Feuer brennt? Braucht kein Mensch. Muss man ganz klar sagen.
Ja, das stimmt. Ist das denn auch aus deiner Sicht, ich sag mal, wie auch immer man es nennen will, volkswirtschaftlich, also insgesamt clever, so viel zu dämmen? Oder sagst du, der Punkt ist vielleicht noch viel weiter, dass man eigentlich so in Richtung Passivhaus gehen müsste? Oder ist es von deinem Bauchgefühl her schon jetzt drüber? Weil da gibt es ja auch immer kontroverse Diskussionen. Also ich habe schon auch unser Haus sehr gut gedämmt und glaube gleichzeitig, dass es noch besser geht. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, nee, komm, hier in den Dämmstoffen ist auch irgendwas drin, was der Nachwelt wiederum vor die Füße fallen wird. Was ist dein Bauchgefühl da?
Ich weiß nicht, ob du die nächsten 4 Stunden noch freigehalten hast, dass wir uns darüber unterhalten können.
Ich werde zu jedem Zeitpunkt dich daran erinnern, dass wir noch eine andere Frage stellen.
Ja, nein, also Schwieriges Feld. Ich habe, vielleicht hilft das ein Stück weiter, den Energieberater 2007 ja auch gemacht. Ich habe dann ungefähr nach 2 Monaten entschieden, dieses Thema Energieberatung nicht weiter zu verfolgen, weil sowieso überall dasselbe Ergebnis rauskam im Bestand. Ja, also du kannst 40 Häuser rechnen, es ist 40 mal die Heizungsanlage, die mit dem größtmöglichen Effekt und der kleinstmöglichen Investition dasteht.
Okay.
Ich glaube, es ist eine Philosophiefrage, ob ich mein Haus dämme oder nicht. Ich finde es in Ordnung, dass Häuser, die 80, 90 Jahre alt sind, einfach nicht gedämmt werden. Mhm. Ich finde es in Ordnung, wenn Altbaufassaden, und Klaus, bei uns hier in Edstein, wir haben eine wunderschöne Altstadt, wenn du dir das vorstellst, dass du diese wunderschöne Altstadt plötzlich dämmst und alles das, was du heute noch siehst, nicht mehr da ist, dann fände ich das schade. Wenn sich neue Gebiete erschließen, dann bitte mit dem Standard, den wir heute haben. Mhm. Bei Styropor-Demo mache ich ein Fragezeichen dran, aber ja, ich habe bis heute noch keinen Kunden gehabt. Ich habe die Preisliste hier neben mir stehen, der einen ökologischen Dämmstoff in die Fußbodenheizung einbaut. Weil die gucken in die Preisliste und sagen, normale Dämmung 3 Euro, ökologisch 9 Euro, 250 mal 9 Euro. Nein. Mhm. Ja, da ist der Kunde nicht. Und ich glaube, auch beim Auto ist das im Moment ähnlich. Das ist ja so ein gehyptes Thema. Ich glaube, es wird viel Richtung Elektro gemacht bei den Leuten, die es entweder als Statussymbol nutzen, sagen, hey, ich bin ganz besonders innovativ. Oder die Leute kaufen es, denen es finanziell sowieso, ich sag mal, relativ wurscht ist. Ja, oder die finanzielle Vorteile haben, weil du ein Auto, also als Unternehmer mal offen gesprochen, du fährst im Normalfall ein Auto zwischen 70 und 120.000 Euro Neupreis. Das, so, da liegst du als Unternehmer einfach, weil du irgendwas repräsentieren möchtest, was dir vielleicht wichtig ist. Mhm. Und ja, es ist steuerlich ein Thema, ob du die Karre gar nicht versteuern musst oder ob du es mit 0,5% versteuern musst oder ob du es mit 1% versteuern musst. Mhm. Und es ist eine Philosophiefrage. Ich glaube, Elektromobilität mal wirklich zu hintergründen auf einer Ebene, die endkundenverständlich ist, wäre mal ein Thema. Aber es ist halt super in eine Richtung gebracht gerade. Und ich mache da mal ethischen Fragezeichen dran, aber da können wir wahrscheinlich einen dritten, vierten Podcast zu machen.
Ja, da haben wir tatsächlich schon vor dem Podcast mal drüber gesprochen, dass die Elektromobilität, wie sie jetzt stattfindet, übrigens gerade vor einem Monat ist das erste, das 1. Millionste Fahrzeug oder was also in Deutschland in Betrieb gegangen, wo natürlich auch viele Hybrids dabei sind, keine Frage, ungefähr die Hälfte. Und gleichzeitig gebe ich dir recht, ja, der heutige Strommix ist nicht erneuerbar, nicht CO2-neutral und alles schlimm. Und ich glaube, uns wird es schwerfallen, wenn wir dann irgendwann 2045 oder eben Strom vielleicht sogar schon früher CO2-neutral unterwegs sind, dann auf einmal die ganzen Elektrofahrzeuge aus dem Hut zu zaubern. Und ich glaube, auch da brauchen wir eine Anlaufkurve. Und natürlich ist es im Augenblick dann immer so ein Zwiespalt. Fahre ich jetzt ein Elektrofahrzeug, wo ich auch weiß, dass ich natürlich lokal keine Emissionen habe, aber woanders natürlich womöglich mehr rauskommt als mit einem sauberen, also mit einem effizienten Diesel, sauber ist der ja nicht. Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, da würde ich eins weiter anfangen, weil was ist denn das, was der Standard-Endkunde, der nicht so im Thema steckt, wie wir eigentlich sieht? Er sieht beispielsweise von einem großen französischen Autohersteller ein Produkt, was Zoe heißt. Hm. Zoe steht in der Außenwirkung für den Kunden für Zero Emission.
Ja, kann man so interpretieren.
Und da mache ich ein Fragezeichen ran. Und da frage ich mich, wir sind so überkontrolliert in diesem Land, wie kann es sein, dass ein Produkt mit Zero Emission werben darf, weil es hat faktisch keine, also nicht Zero Emission. Das ist gelogen, Punkt. Ja. Ja, also auch wenn einer bei mir eine Pelletheizung kaufen möchte, sage ich ihm, ja, es ist in der Außenwirkung eine CO2-neutrale Heizung, aber es muss Energie aufgewendet werden, um die Pellets herzustellen. Es steht wahrscheinlich irgendein Unimog auf irgendeiner Autobahn, der die Hecken häckselt. Mhm. Und irgendein LKW fährt leider im Moment noch nicht mit Sonnenenergie zu Ihnen nach Hause und wird das bringen. Im Verhältnis zu all dem anderen, was wir auf diesem Planeten gerade treiben, ist das aber das Beste, was Sie aus meiner Sicht machen können, weil es ist ein nachwachsender Rohstoff. Das heißt, für mich ist die Nutzungsabstufung. Solarenergie, so viel wie es geht. Weil Fakt ist, dieser Planet brennt da draußen. Warum der das tut, ob der das tut, wie lange der das so tut, alles egal. Er brennt da draußen und er wird uns keine Rechnung schicken. Es sei denn, unser Staat oder irgendjemand anders lässt sich dazu was einfallen. Danach nutze ich bitte irgendwas, was nachwächst. Und zwar nicht, wie es mal ein Kunde zu mir sagte, das war also die geilste Story überhaupt. Der hat mit mir diskutiert, ob Ölheizung oder Pellets. Im dritten Schritt sagte seine Frau dann, jetzt sag ihm doch endlich, was du beruflich gemacht hast. Ja, er war bei Exxon. Und er sagte mir, hey, auch Erdöl ist ja nachwachsend. Und ich guckte ihn so an, wie nachwachsend? Der dauert halt einfach nur länger. Ja, also so kann man es so auch sehen. Kann man so sehen, ja, ist halt auch geil. Und ich muss da immer wieder drüber lachen, weil einfach, es ist halt das, was da draußen halt einfach die Denke ist. Wir sind ein Herdentier, wir sind ein Gewohnheitstier. Letzte Woche kam in den Nachrichten, dass der persönliche Individualverkehr nahezu im Moment wieder genauso stattfindet wie vor Corona. Ja, was haben die denn erwartet? Ja. Was war die Erwartungshaltung? Ja.
Also ich hatte zu den Pellets tatsächlich noch zwei Fragen. Also das eine ist, mein Kenntnisstand ist, dass so 7-10% indirekte CO2-Emissionen noch stattfinden, wegen, was weiß ich, irgendwelche Pelletierung und Transport und sonst was. Ist das auch so dein Kenntnisstand, dass das ungefähr so?
Ich habe es ein Stück weit tiefer, aber es ist, ja, also ich glaube, ob 2 oder 5%, ich weiß nicht, ob das die Diskussion wert ist. Ne? Also ja. Ich glaube, da wird ganz, ganz viel immer zerstritten. Nee. Ich finde, es ist eine tolle Sache. Es funktioniert nicht in jedem Haus. Also das würde ich ganz gerne noch mit reinbringen. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, das habe ich bei fast jedem Gespräch. Ja, aber was passiert denn, wenn das jetzt plötzlich alle machen? Liebe Endkunden da draußen, liebe Bürger, alle, die zuhören. Es geht baulich nicht in jedem Haus. Es geht auch nicht auf jedem Haus eine Solaranlage. Wir werden dort einen, aus meiner Sicht, einen Mix behalten. Und ja, wir haben für unser Unternehmen 2019 Dezember mit dem Team entschieden, beim sanitären Heizungstrachen gibt es keine Ölheizungen mehr.
Gut.
Und ja, es gibt Anlagen. Wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen wieder einen Ölkessel eingebaut, wo wir die Entscheidung treffen müssen, verbrennen wir den Kunden oder ist das Argument, die bauliche Situation des Gebäudes einfach so, dass alles andere keinen Sinn macht? Also es darf ja auch irgendwo wirtschaftlich sein. Und wenn ich für 70.000 Euro eine Heizungsanlage in ein Haus einbauen muss, wo noch ein Mann drin wohnt, wahrscheinlich noch 5 Jahre, dessen Heizung aber kaputt ist.
Ja, dann ist das unclever.
Da bin ich mal Hesse, ihr liebe Leute, dann ist auch mal gut. Ja. Und ja. Ich glaube, der Mainstream, die Leute, die es können, die es wirtschaftlich können, die dürfen da gerne was machen. Ansonsten darf es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich der Ölkessel sein. Auch da laufen ja mittlerweile ganz, ganz viele Sachen bei den Herstellern. Wir arbeiten im Gas- und Ölbereich mit Fissmann zusammen. Hm. Auch die haben jetzt für die Ölkessel Freigaben bis zu 80% Bioöl, was ja vor 5 Jahren auch noch nicht gegangen wäre. Und ich glaube, da können wir viel machen, auch da. Aber da kommst du ja immer vom Hölzchen ins Stöckchen. Bioöl, wo kommt's her? Was ist hier? Wir hatten in der Photovoltaikzeit Kokosölspeicher als Ideen. Und ich sag so, ja, super. Und wo kommt das wieder her?
Ne? Ja, das ist auch nicht so, in der CO2-Bilanz am Ende auch nicht so cool.
Richtig.
Ein Gedanken hatte ich noch zu den Holzpellets. Ich frage regelmäßig, weil direkt hinter der Kellerwand steht mein Pelletskessel, nach, ob es immer noch Sägewerksreststoffe sind, die da verarbeitet werden. Und ich habe bis zuletzt vom Deutschen Energiepelletsverband immer die Antwort bekommen, ja, es sind nach wie vor 100% Sägemehl, was da anfällt. Es ist nicht idealerweise irgendwo ein Knick, der extra abgesägt wird, weil da nach meinem Kenntnisstand auch viel zu viel Rindenanteil drin wäre und das dann gar nicht so gut brennen würde, wenn tatsächlich so viel Rinde mit drin ist. Also ich habe immer noch den Stand, sind alles Abfälle, die wir verwenden und da ist noch viel Luft für weitere Pelletskessel, die gebaut werden können. Und ich bin auch bei dir, Christian, ich glaube nicht, dass wir es hinbekommen werden in den nächsten Jahren, dass auf einmal die ganzen Pellets, also die ganzen Reststoffe weg sind.
Nein, definitiv nicht. Also gerade wenn man hier so im Moment ein bisschen in den hessischen Wald guckt, da ist durch Borkenkäfer und Co. echt leider extrem viel los. Wo ich ein Fragezeichen dran mache, ist, wenn ich sehe, dass hier LKWs in den Wald fahren, die das in Hochseekontainer packen, das Holz, dann ist für mich ja die abschließende Frage schon beantwortet. Das wird ja nicht in Hochseekontainer gepackt, weil es gerade keine anderen Transportmittel gibt. Du verstehst?
Ja, das ist mir schon klar.
Da mache ich ein bisschen Fragezeichen dran, aber das ist einfach ein weltpolitisches Thema. Da dürfen wir einen Anteil dran haben. Da bitte ich alle, die zuhören und zugucken, vielleicht dann auch in sich zu gehen, was da Sinn macht, was nicht. Ich weiß, dass regional kaufen, und da nehme ich mich nicht aus, durchaus immer ein bisschen complicated ist. Es ist natürlich viel einfacher, in einen Laden zu gehen. Aber auch da ist es Angebot und Nachfrage. Und wenn einfach auch keiner Bock hat auf Holz aus der heimischen Region, wir haben hier einen ganz, ganz tollen Schreiner an der Hand, der mit Hölzern aus der Region echt total geile Sachen macht. Wenn es dann das venezianische Wurzelholz sein muss, dann ist da halt auch, es ist der Endkunde, der es am Ende bestimmt. Also ich wünsche mir von unseren Kunden, und da bin ich echt manchmal auch ein Terrier beim Kunden, mehr Eigenverantwortung. Ja, also auch da wieder Elektromobilität. Ich finde die Technik geil, keine Frage. Ich bin Elektroauto-Probe gefahren. Das Ding klingt wie eine U-Bahn. Ich mag das, ich finde es cool. Ich finde aber auch ein V8 geil. Also ich bin da nicht so festgelegt. Aber wenn wir uns angucken, was wir da gerade machen auf diesem Planeten, wie wir als eigentlich gebildete Industrienation, gut ausgebildet, mit der Möglichkeit, also wir diskutieren darüber, ob unsere Kinder in die Schule müssen, ja, nicht, ob wir dürfen, ob sie können. Wir wandern in andere Länder ein, unsere Hersteller, wo wir Produkte kaufen, wandern in andere Länder ein, ob das ein Nestle ist oder ob das ein VW-Konzern ist, ob das irgendein anderer Großkonzern ist und sagen so, übrigens, ich stelle hier jetzt mal ein Schild hin, gehört jetzt übrigens mir, ich senke mal den Grundwasserspiegel um 8 Meter ab und bringe einfach mal irgendwie auf keine Ahnung wie viel Quadratkilometern das Wasser in irgendwelche Becken, die ich da hingebaut habe, um seltene Erden auszuwaschen. Ich, Klaus, sei mir nicht böse, aber ich kann da ethisch nicht mit umgehen. Also ja, wir haben uns ganz bewusst gegen Elektromobilität entschieden. Wir haben jetzt 5 Hybridfahrzeuge hier gekauft, um es mal auszuprobieren, wie wir damit klarkommen hier im Stadtverkehr. Einfach um die Emissionen vor Ort ein Stück runterzudrücken. Wir haben hier eine große Photovoltaikanlage, wo wir dann anteilig laden werden. Aber das, was da gerade auf menschlicher Ebene abläuft, das kann ich für mich nicht außer Acht lassen. Und solange das nicht geklärt ist und nicht irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, wegen, ey, übrigens, das, was wir hier gemacht haben, funktioniert mit den Mitteln, die wir hier vor Ort haben und ich muss nicht irgendwo in den Kongo oder da sonst wohin fahren, muss irgendwie Kinder in irgendwelchen Minen schuften lassen, dann kann ich das mitgehen. Aber ich kann das im Moment mit ruhigem Gewissen nicht tun, wohl wissen, dass bei jeder anderen Fahrzeugproduktion, Klamottenproduktion, was auch immer, das auch stattfindet. Aber da ist es auch für uns natürlich extrem in den Fokus gerückt.
Ja. Also ich will es nicht gut reden, wie es stattfindet, sondern vielleicht für mich eine schlüssige Begründung mal aussprechen. Ich glaube, ich habe vor kurzem, ich bin jetzt seit ein paar Tagen bei Blinkist angemeldet und ich bin ja auch jemand, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, mit Informationen und Bücherlesen und alles sowas. Ich lese jetzt noch die oder höre noch die Zusammenfassung beim Joggen. Und da habe ich ein Buch gehört von dem Harari, der im Prinzip erklärt hat, wie wir uns als Menschheit entwickelt haben. Und wir sind ja von vielem, wie wir uns verhalten, tatsächlich noch irgendwo vor 10.000 Jahren hängen geblieben, weil ein Großteil unserer Genetik im Prinzip da irgendwie als Jäger und Sammler da gefühlt noch unterwegs ist. Und wir haben ja mittlerweile eine Welt, die sehr arbeitsteilig ist, was ja auch Vorteile mit sich bringt, weil dadurch wir in der Lage sind, einen vermeintlich höheren Lebensstandard zu haben. Ob uns das glücklicher macht, ist eine ganz andere Frage. Es gibt tolle Untersuchungen, dass angeblich die Jäger und Sammler viel glücklicher waren, weil die jeden Tag nur 2-3 Stunden sammeln mussten und dann den restlichen Tag genießen konnten, mehr oder weniger. Ja. Aber vermeintlich macht es uns glücklicher. Und dadurch, dass wir so arbeitsteilig unterwegs sind, dann sogar teilweise kontinentenübergreifend arbeitsteilig unterwegs sind, kriegen wir natürlich nicht mehr mit, was da passiert. Wenn wir im Prinzip dieses T-Shirt kaufen, dann gehen wir nur in den Laden, holen das da raus und fertig. Und selbst derjenige, der irgendwann diese Entscheidung trifft, was weiß ich, Grundwasserspiegel absenken oder die Kinderarbeit oder was auch immer da Schlimmes passieren kann, zuzulassen, der wird ja wahrscheinlich auch denken, ja, was soll ich denn machen? Ich habe ja hier 1 Million Kunden, die wollen das Ding von mir, aber die wissen ja gar nicht, dass es so schlimm ist. Und das macht es natürlich schon ein Stück weit kompliziert an der Stelle, wenn keiner mehr vom anderen weiß, was er eigentlich macht und jeder glaubt, es ist schon richtig an der Stelle. Also soll jetzt kein Appell sein, dass wir hier alle wieder Selbstversorger werden und unser eigenes Essen anbauen und alles wieder autark machen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das womöglich dazu beiträgt, dass wir diese Bewusstheit oder dieses Bewusstsein manchmal nicht in uns tragen, dass wir da was ändern dürfen.
Und, definitiv, ja. Definitiv, ja.
Gut, ich hatte noch einen Gedanken vorhin und zwar, ich war bei den Heizungsanlagen tatsächlich noch nicht durch. Ich finde es total spannend, dass wir es immer wieder verlassen. Ich hatte nämlich an anderer Stelle nochmal gelesen, dass die Heizungsanlagen in Deutschland tatsächlich im Schnitt 17 Jahre alt sind, was ja erstmal nicht schlimm ist. Aber das Entscheidende ist, dass in 40% der Wohnungen die Dinger schon über 20 Jahre alt sind und tatsächlich an vielen Stellen dieser Modernisierungsbedarf extrem hoch ist. Aus deiner Erfahrung heraus, ist es immer so, dass man das Ding bis zum Ende fahren lässt, bis es kaputt ist? Oder gibt es da auch, ich sag mal, manchmal Situationen, dass jemand zu dir kommt und sagt, okay, nee, ich möchte jetzt eigentlich wirklich mal was Neues haben, weil ich mich mit dem Öl nicht mehr identifiziere. Wie ist es da in echt an der Front?
An der Front ist es tatsächlich so, dass die Endkunden aktuell sagen, wenn die neue Heizung nicht mindestens so lange hält wie die alte, lasse ich lieber die alte laufen, weil die läuft ja noch.
Okay.
Dann ist es auch so, dass ganz, ganz viele Endkunden dem Schornsteinfeger, weil er ja angeblich nicht diesen wirtschaftlichen Ansatz hat wie der Heizungsbauer, mehr Vertrauen schenken als uns.
Okay.
Das ist ein Thema, was mir zumindest sehr oft auffällt. Wir haben extrem oft den Punkt, lass die Anlage mal laufen.
Okay.
Was der Endkunde natürlich nicht weiß, ist, dass in dem Moment, wo wir zum Beispiel eine Brennwertheizung einbauen und dieses Kunststoffrohr in den Kamin kommt, dass der Schornsteinfeger in dem Zuge automatisch nur noch den halben Verdienst hat. Wir haben hier zum Glück 1-2 Schornsteinfeger bei uns in der Region und das schätze ich wirklich sehr, die sagen, ich weiß eh nicht, wo ich anfangen soll. lass uns bitte gucken, dass wir da moderne Heizungen einbauen, das finde ich gut. Sind witzigerweise auch die, die dann Firmen wie uns auch empfehlen. Mhm. Ansonsten ist der Punkt selten, dass einer, ich kann mir wirklich überlegen, kam mal einer zu mir, der gesagt hat, ich möchte aus ideologischen Gründen die Heizung tauschen. Bestimmt, also ein, zwei Mal bestimmt, aber der überwiegende Anteil ist definitiv, bevor die kaputt geht, mache ich mal lieber was Neues. Mhm. Und wenn es jetzt gerade gefördert wird, wer weiß, wie lange die Förderung bleibt, dann mache ich das. Das ist so der Mainstream, ja, mhm. definitiv. Also Förderung, ganz, ganz großer Anteil und die Sicherheit, dass wissen, es kalt jetzt auch gerade im Moment wieder. Wir haben ja bei Standardprodukten im Moment Wartezeiten von ungefähr 4 Wochen. Mhm. Wir haben aktuell einen Vorlauf von 3,5-4 Monaten. Klar, wenn es irgendwo knallt, sind wir für unsere Kunden da. Aber da merkt man schon, dass der Kunde Angst davor hat, dass er kalt sitzt. Ne? Also wir sind halt einfach mit Wasser und Heizung Grundbedürfnisse. Ist so. Mhm. Es ist, ich sag mal, wie Nahrungsmittel kaufen bei Medica. Und da merken wir, dass da die Stimmung, sag ich mal, so ein Stück weit schärfer gerade wird in den Bedarf rein. Ich will jetzt was machen, damit ich sicherstellen kann, damit ich es warm habe. Ne?
Du hast gerade Förderprogramme angesprochen, Christian. Werden Fossile immer noch gefördert oder ist das beendet? Weil ich hatte immer noch den Stand, dass da immer noch was geht. Oder hat sich das jetzt wirklich alles auf die Erneuerbaren mittlerweile fokussiert?
Also du bekommst auf jeden Fall, also die höchsten Fördermittel gibt es definitiv, wenn du regenerativ bleibst. Das heißt, im Moment ist der Pellet- und Solarbereich, wenn es von Fossil weggeht, von Öl weggeht, auf regenerativ hast du den größten Förderanteil. Es geht bis 55% hoch. Ui, ja. mit Baubegleitung etc. Wenn Öl zu Öl ersetzt wird, gibt es tatsächlich leider immer noch Förderprogramme, die aber nicht staatlich sind. Also das Institut für wirtschaftliche Ölheizung fördert immer noch was. Tatsächlich habe ich letztens wieder einen Öllieferanten gehabt, der sagt, ich mache einen Tankgutschein für 500 Euro, wenn du deine Ölheizung behältst. Und ich sage, Leute, bitte. Ja. Die kämpfen halt ums Überleben, die Jungs, ne? Also es ist, die haben da echt Dampf, ne? Da sind die Margen halt extra. Also die Mengen sind groß, aber die Margen sind klein. Und da musst du dir halt was einfallen lassen, um deine Kunden bei Laune zu halten, ne?
Ja, oder du darfst nochmal in dich gehen, ob ich wirklich bis zur Rente in 40 Jahren noch Heizölhändler bleiben möchte. Also die Kutscher mussten ja auch irgendwann am Anfang des letzten Jahrhunderts irgendwann mal sich von Spiegelständen überlegen, will ich das bis zum Ende mit den Pferden vor mir? Und dann irgendwann haben sie dann alle erkannt, es gibt auch noch andere Sachen, wie man ein tolles Leben führen kann.
Das sind ja die Kunden, um die wir uns, oder die Handwerker oder die Unternehmer, sage ich jetzt mal ganz pauschal, um die wir uns in der Ocean Academy kümmern. Ne? Also auch mal die Frage zu stellen, ist denn das, was du da tust, wirklich das Richtige? Und das geht ja durch die komplette, durch alle Gesellschaftsschichten geht das ja durch. Ja, also ich glaube, dass in diesem Land jeder die Möglichkeit hat, beruflich erfolgreich zu haben. In diesem Land muss keiner unter irgendeiner Brücke schlafen. Punkt. Ja. Die dort schlafen, haben das irgendwo auch frei entschieden. Und es ist toll, dass es Menschen gibt, die da helfen und die da unterstützen. Ich würde so Menschen tierisch gerne eine Chance geben. Klaus, wir haben im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen. Aber wir sind Wirtschaftsunternehmen. Meine Bank fragt mich am Ende des Tages und das restliche Team fragt mich am Ende nicht, hast du irgendeinem geholfen oder nicht? Und es ist egal, ob das ein Mitarbeiter, Hilfebedürftiger oder ob das ein Endkunde ist. Wenn ich bei dem Heizungsaustausch kein Geld verdient habe, fragen die mich am Ende nicht, wie sozial der Gedanke war. Ne, Hochwasserkatastrophe gerade, haben wir auch überlegt, ob wir was machen können. Du sitzt dann hier und darfst entscheiden zwischen, lässt du deine eigenen Kunden sitzen, die dir jahrelang die Stange gehalten haben, um hier bei uns, das sind ja nur 80 Kilometer von hier aus, oder gehst du da helfen? Manchmal ist es leider die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Ja, ja, das stimmt. Genau. Christian, eine Frage möchte ich noch stellen. Ich habe den Blick auf die Uhr, die Dreiviertelstunde, die ich angepeilt habe, ist schon fast voll, obwohl ich gefühlt 50% der Fragen noch gar nicht gestellt habe, die ich hier vorbereitet habe. Lass uns den Blick noch einmal nach vorne werfen. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass da auch viel über Smart Home drin stand. Da habe ich auch so Ideen, wie denn, was weiß ich, in Zukunft die Häuser noch intelligenter werden können und wir vielleicht noch cleverer mit der Energie umgehen können, die dann auch eingesetzt wird. Was ist da deine Vision, wenn du an Smart Home denkst?
Ich habe da ja sehr früh mit angefangen. Also dieses Innovationsthema begleitet mich ja tatsächlich schon mindestens, seit ich den Betrieb hier gegründet habe, 2007. Ich habe 2008 schon internetgestützte Heizungsregler eingebaut, die frei programmierbar waren, wo der Kunde praktisch ganz normal über den Browser mit der damaligen Geschwindigkeit seine Heizung kontrollieren kann, also wo Datenverlaufskurven mitgeschrieben werden, wo wir optimieren können. Und meine Vision dazu ist tatsächlich die, dass wir die Sachen einfach viel, viel cooler miteinander vernetzen können. Wir haben Kunden, wo wir Energieeinsparungen nachgewiesen haben über den Einsatz von, ich sag mal, einem ganz leichten Ansatz von Smart Home von 5-10%. Da bin ich halt dabei, wo ich sage, naja, wenn ich mit dem Smartphone oder mit einer internetgestützten Regelung, die sich Daten von einem Wetterserver zieht, die Benutzungsprofile zieht, in der Lage bin, 5-10% meines Energiebedarfs zu mindern, dann bin ich dabei, das zu nutzen, und zwar gestern. Ja, und die Erkenntnis hatte ich jetzt zum Beispiel für mich selbst gemacht, schon 2008. Wir haben an Bestandsanlagen einfach nur einen Pufferspeicher dran gebaut und haben gesagt, okay, liebe Bestandsanlage, gerade bei atmosphärischen Gaskesseln oder Ölkesseln, wir holen dich mal von der Autobahn, wir bringen dich mal auf die Autobahn, holen dich mal aus der Stadt raus. Also das, was man bei Autos ja immer wieder propagiert, sagen wir, Passat, 100.000 Kilometer, 3 Jahre alt, einmal Außendienst, einmal Taxi, welchen würdest du kaufen? Sagen mir alle, den Außendienst. Ich so, warum? Ja, weil er nur Langstrecke gefahren ist. Ja, okay, deine Heizung ist aber leider Taxi. Ja, über die Regelungen und Steuerungen, die wir halt in der Vergangenheit hatten, haben wir irrsinnig viele Wassermengen und irrsinnig viele Taktungen, die wir bei den Heizkesseln erreichen, die Dinge einfach ineffizient machen und viel Bereitschaftsverluste, die einfach in die Atmosphäre gehen. Da ein Pufferspeicher dran geklemmt, sorgte bei meiner eigenen Anlage von 36 Schaltvorgängen an aus pro Stunde. Ja. Eine ganz normale Standard-Heizungsanlage im Einfamilienhausbereich in der Übergangs- oder in der Winterphase geht zwischen 20 und 40 Mal pro Stunde an und aus.
Ernst? Okay.
Ja, wir haben Heizungsanlagen, also bei FISMA wird immer ein Datenblock mitgeschrieben für die Brennerstarts. Wir haben Anlagen, die haben nach 4-5 Jahren 100 bis 150.000 Brennerstarts. Ganz bequem.
Okay.
Pufferspeicher dran, das Ding lief dann 30 Minuten am Stück, war dann 1,5 Stunden aus, Energieeinsparung 15%. Wie kann das sein, dass wir mit einem Pufferspeicher, es ist ein leeres Gefäß, ja, da nicht eigentlich schon viel länger unterwegs sind? Aber es ist dann immer, also es dreht sich am Ende, so leid, wie man das tut, und ich kämpfe da auch immer wieder gegen an und werde da nicht müde, weiterzugehen. Es dreht sich in den meisten Fällen am Ende des Tages um den Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger.
Den Abstand? Ach so, da habe ich ja auch eine lange Leitung. Es geht ums Geld.
Okay. Genau.
Ja. Okay, ja, danke nochmal für die Einordnung. Also vielleicht eine Rückfrage noch dazu. Hast du denn das Gefühl, dass bei den Sachen, die du da eingebaut hast seit 2008, die Anwender tatsächlich auch ein Interesse daran haben? Oder meine Erfahrung ist nämlich häufig, das muss dann auch voll automatisiert sein. Der Pufferspeicher, da muss eine Regelung hinter sein, das muss automatisch sein, weil sich kein Mensch damit beschäftigen möchte. Oder ist es bei dir anders, bei deinen Kunden?
Nein, es muss auf einfachstem Wege laufen. Die Anlagen müssen problemlos laufen. Das ist ein Thema, was bei Pelletheizungen immer wieder mal hochkommt. Aber auch da haben die Hersteller ihre Lösungen gefunden. Früher musstest du ja wirklich alle 2 Wochen da die Aschekiste rausmachen und das Zeug irgendwie wegschleppen und abkühlen lassen und was nicht alles. Das Empfinden draußen ist immer noch, dass du im Winter nicht in Urlaub fahren kannst, wenn du eine Pelletheizung hast.
Ja, da musst du auch mit aufräumen. Also ich habe blöderweise die 500 Euro damals eingespart und habe mir gedacht, komm, wenn du eine Schublade rausbringst, ist kein Thema. Und ich muss sie nur 3-mal im Jahr rausbringen. Punkt. Das genau. Kann ich jetzt hier zur Beruhigung nochmal sagen.
Es ist bei unseren Anlagen genauso. Also ja, es gibt Anlagen, wo du das öfter hast. Es sind Scheitholzanlagen, da ist einfach der Ascheanteil viel höher. Aber eine klassische Pelletheizung bist du bei, ich sage mal, 3-5 Mal in der Heizperiode. Und ich glaube, dass diese im Gesamten vielleicht halbe Stunde da mit Sicherheit aufgewendet werden kann, wenn ich dafür mir selbst mein Portemonnaie, weil es ist ja deutlich günstiger, damit zu heizen, und dem Planeten vor allem, irgendwie was Gutes tun kann.
Ja, bin ich bei dir. Christian, ich sage vielen Dank für das tolle Interview. Ich bin begeistert. Ich glaube, wir werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft eine Fortsetzung machen und die zweite Hälfte der Fragen stellen, plus die dann neu dazugekommenen Fragen.
Gibt es
irgendetwas, was du am Ende noch sagen möchtest? Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie man euch am besten erreichen kann, wenn man tatsächlich Kontakt mit euch aufnehmen möchte. Ja. Punkt, Frage.
Genau, also erreichen könnt ihr uns tatsächlich am besten per E-Mail oder telefonisch, einfach auf die Homepage www.sanitär-heizungstrache.de gehen. Wer Unternehmer ist und was für seinen Betrieb machen möchte, kann unter ocean-akademie.com gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Ansonsten über den Klaus mit Sicherheit sehr, sehr gerne Kontakt aufnehmen. Und meine Schlussworte wären, an alle, die es da draußen hören, bitte schaut genau hin, ob das, was da gerade in eurem Umfeld und in eurer Wahrnehmung passiert, wirklich das ist, wofür ihr stehen könnt. Und ob die Entscheidungen, die ihr trefft, so aus der Lameng, sagt man in Hessen immer so, aus dem Gefühl heraus irgendwie sind, oder ob die wirklich notwendig sind. Und trefft Entscheidungen, die auf die Zukunft einzahlen. Wir haben super viele Sachen, die so kurzfristig entschieden sind. Ich bin so ein Freund an der Stelle von gelebter Nachhaltigkeit. Und wenn ich einen Energieträger habe, den ich vor der Haustür wachsen lassen kann, dann finde ich das eine tolle Sache, wenn ich es nicht einmal über den Planeten schippern muss.
Ja, da hast du sehr recht. Vielen Dank, Christian.
Amen. Danke, Klaus. Danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Aus dem Podcast mit Christian habe ich einige Punkte mitgenommen. Das erste ist, dass eine Ölheizung oder eine Gasheizung mit einem Tag viel, viel schneller zu ersetzen geht als eine Pelletsheizung oder eine Solaranlage, wo häufig tatsächlich eine ganze Woche gebraucht wird. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Und schön fand ich auch, dass der Handwerker entscheidet, welche Technik verbaut wird. Und da ist natürlich häufig eine Öl- oder eine Gasheizung deswegen schneller oder einfacher verbaut, weil sie einfach bekannt ist, seit womöglich Jahren oder Jahrzehnten verbaut wird und vielleicht auch ein Stück weit, ja, unkomplizierter ist als eine Pellets- oder eine Solaranlage, wo natürlich erstmal Wissen aufgebaut werden darf. Dann fand ich schön, dass dem Schornsteinfeger häufig mehr Vertrauen geschenkt wird, da er vermeintlich kein wirtschaftliches Interesse hat. Aber am Ende muss man ja auch zugeben, wenn nur noch Wärmepumpen verbaut werden würden, dann würde er auch, ich sag mal, alt aus der Wäsche gucken, weil er natürlich dann gar keine Aufträge mehr hat. Dann fand ich spannend, nochmal zu hören, dass im Bestand tatsächlich die Heizungsanlage meistens den größten Hebel hat gegenüber Dämmung oder Fenster oder was auch immer ansonsten gemacht werden kann. Das fand ich nochmal interessant. Schön fand ich den Spruch, die Sonne brennt und schickt keine Rechnung. Das ist ja der Grund, warum wir ja, Solarthermie machen sollten. Und dann fand ich es schön, dass wir nochmal über das Thema Automatisierung gesprochen haben. Und dieses Bild fand ich ganz toll, dass mit ja, so einem einfachen Pufferspeicher die Heizung aus der Stadt auf die Autobahn geholt wird. Das heißt, vormals hatte die Heizung irgendwo 20 bis 40 Starts pro Stunde. Und dadurch, dass der Pufferspeicher integriert wird, können deutlich längere Laufzeiten von über einer Stunde erreicht werden, was natürlich der ganzen Technik viel besser tut. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Wärmewende für euch auch was mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de.